Heute geht es um die Bundeswehr. Denn spätestens seit dem Ukraine-Krieg werden die Warnungen immer lauter. Deutschland wäre nicht bereit, sich selbst gegen einen Angriff zu verteidigen. Verteidigungsminister Pistorius lässt deswegen gerade auch verschiedene Ideen prüfen, wie eine neue Wehrpflicht im Land aussehen könnte. Eine Wehrpflicht in Deutschland aber wieder einzuführen, das ist gar nicht so leicht. Das liegt auch an der FDP, die ist nämlich dagegen. Für diesen Podcast habe ich mit Nils Gründer gesprochen, der für die FDP im Bundestag und im Verteidigungsausschuss sitzt. Und von ihm wollte ich wissen, wie das denn gehen soll, wehrfähig werden ohne eine Wehrpflicht. Und wir sprechen natürlich auch über das, was sonst noch so los war in dieser Woche. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung, heute die Wochenendausgabe. Ich bin Leopold Zag, los geht's. Am Mittwochabend, da saß Boris Pistorius, der Verteidigungsminister von der SPD, in der Talkshow von Sandra Maischberger. Es geht um den Krieg in der Ukraine und darum, wie Deutschland und der Westen das Land weiter unterstützen wollen. Und dann geht es da auch um einen Satz, den hat er schon vor einiger Zeit gesagt. Deutschland soll wieder kriegstüchtig werden. Viele sind damals zusammengezuckt, als sie das gehört haben. Bei Maischberger hat er seinen Standpunkt nochmal so zusammengefasst.
Wenn wir tatsächlich in eine sich realisierende Bedrohungssituation reinkommen, Frau Maischberger, dann stehen wir alle vor der Frage, wie soll dieses Land sich verteidigen?
Ja, was denn
Die Demokratie und unsere Freiheit, die können sich nicht alleine, nicht selbst verteidigen. Weder nach innen gegen die Feinde der Demokratie, noch nach außen gegen einen Aggressor. Das müssen schon Menschen tun und das muss die Gesellschaft wollen.
Das, was Pistorius hier andeutet, darüber wird schon seit einigen Wochen diskutiert. Die mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland. Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt. Davor musste jeder männliche deutsche Staatsbürger zur Musterung. Sie kann aber auch wieder eingeführt werden, wenn der sogenannte Spannungs- oder Verteidigungsfall eintritt. Also, wenn es Krieg gibt oder bald geben könnte. Und für den Fall einer Bedrohung von außen, da sehen fast alle Militärexperten Deutschland schlecht aufgestellt. Zu wenig Ausrüstung und auch zu wenige Soldatinnen und Soldaten. Pistorius will die Truppe deswegen aufstocken. Bis 2027 soll sie wachsen. Von aktuell 180.000 auf dann 203.000 Soldaten. Und vielleicht kommen da ja noch die Wehrpflichtigen dazu. Pistorius lässt gerade verschiedene Modelle prüfen, wie sie denn aussehen könnte, so eine Wehrpflicht in Deutschland. Noch im Mai will er dazu ein Konzept vorstellen. Und dann wird die Diskussion so richtig losgehen, auch in der Ampelkoalition. Vor allem die FDP hat schon gesagt, dass sie gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist. Und auch FDP-Bundestagsabgeordneter Nils Gründer ist dagegen. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und mit 26 Jahren der jüngste Abgeordnete bei den Liberalen. Auf seiner Homepage schreibt er: Eine wehrhafte Demokratie müsse in der Lage sein, Bedrohungen von außen und innen entgegenzustehen. Wie er sich das vorstellt, so ohne eine Wehrpflicht, das habe ich ihn gefragt. Herr Gründer, es gibt ja, wenn man sich über Verteidigungspolitik oder über Bundeswehrthemen unterhält oder sich damit beschäftigt, eigentlich immer eine Frage, die einem gestellt wird. Also fürs Protokoll jetzt, erste Frage, haben Sie gedient?
Nein, habe ich nicht gedient. Das lag daran, dass das bei mir aus medizinischen Gründen nicht hingehauen hat.
Wir beide, Herr Gründer, kommen ja aus einer Generation, die damit aufgewachsen ist mit einer Vorstellung, dass es sowas wie Krieg und Konflikt zumindest in der direkten Umgebung eigentlich nicht mehr gibt oder zumindest nicht in unmittelbarer Zukunft geben könnte. Jetzt ist das anders. Wie bereitet man denn eine Generation wie diese oder jüngere darauf vor, dass es neue Bedrohungen gibt?
Also ganz konkret ist es so, dass die junge Generation, glaube ich, schon erkennt, dass sich die Bedrohungslage für uns geändert hat. Das merkt man, wenn ich unterwegs bin bei mir im Wahlkreis zu Hause, dass das, glaube ich, vor allem junge Menschen sind, die das umtreibt. Was passiert eigentlich in Zukunft mit unserem Land? Das heißt, da glaube ich gar nicht so sehr, dass die junge Generation da unbedingt Nachhilfe braucht in diesem Feld. Aber es ist so, dass wir uns als Gesellschaft zusammen darauf vorbereiten müssen, was passiert denn eigentlich in einem Ernstfall.
Lassen Sie uns mal schauen, wie es 2011 abgelaufen ist, wie es zur Aussetzung der Wehrpflicht kam. Was seitdem passiert ist, die Bundeswehr ist kontinuierlich geschrumpft, sie ist auch in der Bevölkerung nicht unbedingt beliebter geworden. War das damals ein Fehler?
Nein, also ich würde die Aussetzung der Wehrpflicht nicht als einen Fehler bezeichnen. es ist gut so, dass die Bundeswehr hin den Schritt gegangen ist zu einer freiwilligen Armee, weil es so ist, dass wenn man sich freiwillig für eine Sache verpflichtet, die Bindung einfach eine ganz andere ist, als wenn jemand zu dir sagt, ja, du musst jetzt aber diesen Dienst tun, dann gehen da Leute mit einer ganz anderen Motivation ran. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Bundeswehr und dass der Soldatenberuf ein Beruf ist, der einem im Ernstfall auch das eigene Leben kosten kann.
Mhm. Und trotzdem ist die Bundeswehr ja zu klein für das, was sie eigentlich leisten soll. Bundesverteidigungsministerium hat sich auch selber ein Ziel gesetzt, die Truppe aufzustocken. Braucht es dafür aber nicht eine Rückkehr zu einer Wehrpflicht?
Naja, wir müssen uns ja erstmal die Frage stellen, wozu eine Wehrpflicht? Ne? Also geht's bei der Wehrpflicht, geht's da darum, die böse junge Generation irgendwie zu erziehen? Oder geht's darum, dass wir tatsächlich einen Personalaufwuchs für die Bundeswehr haben wollen? Und wenn es um den Personalaufwuchs gehen soll, da glaube ich erst recht nicht, dass da die Wehrpflicht ein geeignetes Mittel dafür ist. So, und die Wehrpflicht ist einfach schlicht nicht umsetzbar. Also erstmal, es ist ein sehr schwerwiegender Eingriff in das Leben von jungen Menschen. Und dann müssen wir uns mal angucken, wie sieht's denn eigentlich in der Truppe damit aus? So, ne, die Bundeswehr seit 2011 sind kontinuierlich Kasernen geschlossen worden, kontinuierlich ist Infrastruktur abgebaut worden. Also wenn ich mir einfach mal die Frage stelle, naja, wenn ich so eine Generation oder so einen Jahrgang an Wehrpflichtigen denn jetzt einziehe, wo sollen die denn eigentlich schlafen? Also in welchen Kasernen, mit welchen Betten? So, das sind alles Fragen, die kann mir keiner, der eine Wehrpflicht befürwortet, beantworten. Dann ist es auch so, dass die Ausbilder fehlen. Und dann kommt auch noch die Frage nach dem Material. Also wir haben ja jetzt schon damit zu kämpfen, dass die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten besser wird. Und wenn wir da jetzt nochmal viele tausende Wehrpflichtige mehr auf das knappe Material loslassen sozusagen, dann verschlimmert sich das Problem nur. Das heißt also, ich empfehle jedem, der die Wehrpflicht fordert, empfehle ich mal einen Truppenbesuch bei der nächsten Kaserne zu machen und sich da mal eine Ausbildungskompanie anzugucken und mal mit den Ausbildern zu reden, ob das dann tatsächlich so funktioniert. Mhm.
Was gibt's denn noch für Alternativen, wie man junge Leute zur Bundeswehr bekommt?
Also das Problem ist ja, dass die Bundeswehr nicht mehr Gesprächsthema war in der Vergangenheit. Ne? Also das war ja schon so, dass zu Zeiten der Wehrpflicht, da hat man beim Abendessen irgendwie drüber gesprochen mit der Familie. Ja Mensch, gehe ich jetzt irgendwie zur Bundeswehr oder mache ich einen Zivildienst? Und das müssen wir wieder erreichen, dass die Bundeswehr zu Hause bei den Familien am Abendessen Thema ist. Gerade bei den Schulen sehe ich da ein enormes Potenzial, wo die Bundeswehr präsenter werden kann. Wenn zum Beispiel, und ich finde das durchaus zumutbar, dass wenn man eine weiterführende Schule besucht, dass man sich da aktiv mal einen Tag mal irgendwie mit dem Gedanken auseinandersetzt, gehe ich zur Bundeswehr, gehe ich zur Polizei oder gehe ich vielleicht zum Rettungsdienst, dass man sich damit mal auseinandersetzen muss. Das finde ich schon, dass das zumutbar ist. Und dann habe ich nämlich die Situation, dass dann das Zuhause wieder Thema ist. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel auch gestern ja mit dem Veteranentag im Bundestag ein ganz deutliches Zeichen gesetzt. Die Bundeswehr muss zurück in die Mitte der Gesellschaft. Und dann hat die Bundeswehr auch eine Chance, möglichst viele Freiwillige zu gewinnen, damit dieses Personalziel eben halt auch erreicht werden kann.
Jetzt haben Sie die Bundeswehr auch gerade verglichen mit Polizei oder mit Rettungskräften. Gibt jetzt dann auch Leute, die sagen, Bundeswehr ist kein normaler Arbeitgeber, anders als die Polizei oder als es Rettungskräfte oder Feuerwehrleute sind. Und ein echter Kriegseinsatz ist auch kein Computerspiel. Also wenn ich die Bundeswehr an Schulen hole, entsteht da nicht eigentlich die Gefahr, dass die Jugendlichen ein falsches Bild bekommen vom Militär?
Nee, überhaupt nicht. Also deswegen will ich ja, dass die Jugendlichen in Kontakt kommen mit der Bundeswehr, damit die Jugendlichen sich selbst ein Bild machen können von der Bundeswehr. Und da entsteht überhaupt kein falsches Bild irgendwie von der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist einfach eine Institution des Grundgesetzes. Also in unserer Verfassung ist die Bundeswehr verankert. Wir brauchen die Bundeswehr in diesem Land. Und deswegen finde ich, ist es einfach ein Gebot der Verfassung und auch ein Gebot des Anstands gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten, dass wir die Bundeswehr dann auch in Schulen lassen, damit die einfach über ihre Arbeit informieren kann. Und auf der anderen Seite, wenn die Jugendlichen dann aber sagen, das war vielleicht ganz interessant, das ist aber nichts für mich, dann ist es für mich genauso okay.
Und trotzdem sagt Pistorius, unser Land soll kriegstüchtig werden. Und kriegstüchtig bedeutet ja auch, im Zweifel Reservisten zu haben, die den Kopf hinhalten, wenn es nötig wird? Wo sollen die herkommen?
Naja, da haben wir ja schon Riesenpotenzial. Also wir haben zum Beispiel ja jetzt 900.000 Reservisten, 230.000 von denen sind bereit, einen Dienst zu leisten. Haben wir für die denn die Mittel überhaupt, dass die einen Dienst leisten? Nee, haben wir nicht. Also wir haben nicht ansatzweise genug Dienstposten, die man halt aber braucht, um in der Reserve einen aktiven Teil übernehmen zu können. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen A, die Struktur dafür schaffen, dass wir die Reserve stärken, und B, müssen wir natürlich auch gucken, wie machen wir den Reservedienst insgesamt attraktiver. Und auch da haben wir ein Riesenproblem mit bürokratischen und langen Verfahren. Und die ganze Frage, wie schafft es denn ein Reservist, das unter einen Hut zu bekommen mit seinem Job? Und da sind wir halt auch auf die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern angewiesen. Und da kann zum Beispiel der Staat auch ansetzen, um die Arbeitgeber zu unterstützen. Weil es natürlich für ein kleines, sage ich mal, 5-6-Mann-Unternehmen ist das natürlich eine Herausforderung, wenn einer von denen dann sagt, hier, ich bin jetzt mal 3 Wochen weg und mache mal eine Übung bei der Reserve. Das ist eine Herausforderung, ist ja ganz klar. Aber ich kann als Staat schon dann Mittel auch in die Hand nehmen, zum Beispiel durch steuerliche Anreize für diese Unternehmen, zu sagen, hey, wenn ihr dazu beitragt, dass wir die Verteidigungsfähigkeit, dass wir die Kriegstüchtigkeit des Landes stärken, indem ihr eure Leute üben lasst, dann gibt der Staat im Gegenzug zum Beispiel einen steuerlichen Anreiz.
Und wie stehen Sie zu diesem sogenannten schwedischen Modell? Also, dass alle 18-Jährigen einen Fragebogen zugeschickt bekommen zum Geburtstag. Einige werden dann gemustert und ein Prozentsatz von denen wird dann auch eingezogen. In Schweden sind es 8.000 pro Jahr. Pistorius hat jetzt schon so durchscheinen lassen, dass er so ein Modell befürwortet. Wie sehen Sie das?
Ich sperre mich gar nicht mal so sehr gegen diesen Fragebogen. So, weil das ist, ist eine Information, die ist nützlich, wenn man weiß, hier, wie schaut's eigentlich aus mit zum Beispiel gesundheitlichen Daten. Ne? Wenn es nur darum geht, einen Fragebogen auszufüllen, bin ich dabei. Das Problem bei dem schwedischen Modell ist aber, dass am Ende da auch wieder eine Pflicht da zieht. Also wenn die Freiwilligkeit ausgereizt ist und dann da aber nicht genug es von diesen Freiwilligen gibt, dann greift ja am Ende dann auch wieder die Pflicht. Und das ist eine Sache, die finde ich nicht gut, weil dann greifen wir wieder in die Freiheit von jungen Menschen ein. Wir greifen wieder in die Wirtschaft ein. Wir behindern junge Menschen bei ihrem Lebensweg. Und das Wichtigste ist, wozu? Das Ding ist, beim schwedischen Modell, das trägt auch 0,0 dazu bei, dass es einen langfristigen Personalaufwuchs in den Streitkräften gibt. Das sagen sogar die Schweden selber. Also der schwedische Verteidigungsattaché hier in Deutschland sagt es zum Beispiel auch. Das nützt überhaupt nichts, das Modell dazu. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, mit der wir uns ganz am Anfang gewidmet haben. Wozu machen wir dann das Ganze?
Wäre so ein Modell, wenn Pistorius jetzt Mitte Mai, hat er ja gesagt, soll irgendwie eher so ein, will er so ein Konzept vorstellen, wäre so ein Modell angelehnt ans Schwedische mehrheitsfähig oder tragfähig in der Ampel?
Sobald in diesem Modell ein Pflichtanteil drinnen ist, wird es schwierig in der Ampel. So, wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel, dass man so einen Fragebogen ausfüllt, wenn es einfach nur rein um wir erfassen mal Daten geht, dann glaube ich, wird es weniger ein Problem werden, weil das ist tatsächlich auch ein Punkt, der angegangen werden muss, dass auch in der Bevölkerung geguckt wird, okay, wer kann eigentlich im Ernstfall was genau machen? Und das ist ein super wichtiger Punkt, aber sobald da eine Pflichtkomponente mit reinkommt, dann müssen wir uns angucken, ne, nützt es dann dem eigentlichen Zweck? Und das ist dann nicht der Fall. Und deswegen glaube ich dann auch nicht, dass das Modell in der Ampelkoalition eine Mehrheit findet.
In Deutschland war es ja mit der alten Wehrpflicht so, dass nur deutsche männliche Staatsangehörige gemustert wurden. Wäre das bei einem schwedischen Modell, klammern wir jetzt mal den Zwangs- oder Freiwilligkeitsgedanken mal aus kurz, wären dann auch Frauen betroffen von so einem Modell? Wären die da dabei?
Also da sprechen Sie sozusagen einen wunden Punkt an, weil genau das eine Frage ist, die in Deutschland geklärt werden muss. Ne, gehen wir mal davon aus, das schwedische Modell würde existieren in Deutschland. Dann wäre ich der Ansicht, dann müssen das auch alle machen, also dann auch die Frauen. Und das ist dann wieder ein Problem, weil dann müsste das Grundgesetz geändert werden zu. Das heißt, dazu bräuchten wir nicht nur die gerade aktuell regierungstragenden Fraktionen, SPD, Grüne und FDP dazu, sondern bräuchten wir auch die CDU, CSU. Und wenn man sich da zum Beispiel die Äußerungen von Markus Söder anguckt, der hat da ein total altbackenes Modell. Der sagt, Frauen haben da in der Bundeswehr nichts verloren und will zum Beispiel das explizit nicht für Frauen. Und das finde ich ungerecht. Wenn dann, müssen alle.
Was ist jetzt mit den Menschen, die jetzt so zwischen 20 und 30 sind, also so unsere Generation? Müssten die den Grundwehrdienst eigentlich nachholen?
In diesem Modell?
Ja.
Also wenn wir sagen, es würde so ein Modell existieren, dann glaube ich, dass es nicht sinnvoll ist, Leute, die jetzt in dieser Altersklasse sind, dann rauszuziehen, zum Beispiel aus ihrem Job. Ich glaube, da wäre es dann sinnvoller zu sagen, wir schaffen eine unkomplizierte Möglichkeit, dass man zum Beispiel hier an Wochenenden oder in anderen Zeiträumen dann gewisse Grundfertigkeiten erwerben kann. Das ist zum Beispiel an der Reserve möglich. Also deswegen sagen wir ja auch, okay, wir müssen es schaffen, dass möglichst viele Leute unbürokratisch und schnell in die Reserve kommen können, um da eben an Übungen auch teilzunehmen. Und das ist halt Stand jetzt halt leider nicht möglich, aber ist ein Ansatz, der dazu führen würde, dass dann auch Leute, die schon viele Jahre in ihrem Beruf tätig sind, dazu befähigt werden, dazu Sachen eben zu lernen, wie was mache ich im Verteidigungsfall.
Jetzt mal ganz egal, welches Modell man irgendwie diskutiert, eine mögliche Wehrpflicht oder ein neues Modell der Gewinnung an Freiwilligen muss ja finanziert werden und kostet viel Geld, Sie haben es auch schon angesprochen. Wie soll das bezahlt werden? Wo soll das Geld herkommen, um die Armee aufzustocken, um rauszufinden, wo sind die Leute im Zweifel, wenn sie uns verteidigen müssen? Wo soll das herkommen?
Naja, es ist ja schon da. Also es ist so, dass ja das genau das Problem einer Wehrpflicht ist, wenn wir jetzt anschauen, ne, wir würden eine Wehrpflicht einführen, dann wäre das ein zusätzlicher Milliardenbetrag, den wir irgendwoher aus dem Haushalt nehmen müssten. Und ich befürchte, dass eine Wehrpflicht zu einem Verdrängungseffekt führen würde. Also dass dann, weil Geld einfach knapp ist in den aktuellen Zeiten, das dazu führen würde, dass wenn wir eine Wehrpflicht haben, dass dann dafür wichtige Rüstungsprojekte dann hinten runterfallen. Das ist auch eine Situation, die will ich nicht. Das Geld, jetzt aber zu sagen, wir machen Nachwuchsgewinnung, das ist ja schon da. Also da gibt es Titel dafür, die im Einzelplan 14, also im Verteidigungsetat, extra dafür hinterlegt sind. So klar, die kann man immer aufstocken. Das geht natürlich immer, ne, weil nach oben hin ist einfach immer irgendwie Platz. Aber also es ist nicht so, dass nichts da ist. Und diese Mittel, die kann man innerhalb des Einzelplan 14 zum Beispiel auch umschichten. Und wie es jetzt weitergeht, das wird sich jetzt im Rahmen der Haushaltsverhandlungen dieses Jahr halt klären. Der Staat hat Rekordeinnahmen an Steuern, die dem Staat zugutekommen. Also der Staat hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Und deswegen muss im Haushalt priorisiert werden und dann muss Verteidigung eine größere Rolle spielen, als es bisher der Fall ist. Und das haben auch der Bundeskanzler, das haben der Verteidigungsminister, hat aber auch klar, ganz klar der Finanzminister auch gesagt. Und da wird es in der Koalition gerungen, bis da eine Lösung gefunden wird.
Ohne neues Sondervermögen.
Das Problem ist, ein Sondervermögen sind Schulden. Sondervermögen war auch eine Sache, die wir in dieser Ausnahmesituation unmittelbar nach dem 24. Februar 2022 machen konnten. Wir können halt aber nicht auf Dauer eine Aufgabe des Staates, die ja permanent da ist, nur mit Sondervermögen finanzieren. Das geht nicht. Sondern das ist eine dauerhafte Aufgabe, die Verteidigung des Landes, die der Bund hat. Und das hat Priorität und deswegen muss das aus dem regulären Haushalt passieren.
Lieber Herr Gründer, vielen Dank für die Zeit. Danke fürs Gespräch.
Na klar.
In dieser Woche gab es einen aufsehenerregenden Fall von mutmaßlicher Spionage. Ein Mitarbeiter von Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, sitzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf? Er soll Informationen an den chinesischen Sicherheitsapparat weitergegeben haben. Darüber haben wir auch in unserer Folge am Mittwoch gesprochen. Zwei Tage nach der Festnahme seines Mitarbeiters war dann klar, Krah darf Spitzenkandidat seiner Partei bleiben. Er selbst sagt, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ein Hörer hatte dazu eine Nachfrage. Hätte die AfD so kurz vor der Wahl Krah überhaupt noch austauschen können? Die Frage habe ich weitergeleitet an Jan Disteldorf. Der ist Brüssel-Korrespondent der SZ und beobachtet die Spionageaffäre im Büro von Maximilian Krah für uns.
Die kurze Antwort ist, nein, das hätte die AfD nicht tun können. Die lange Antwort ist, die Frist zur Einreichung der Wahllisten bei der Bundeswahlleiterin ist schon seit über einem Monat vorbei. Das war Mitte März. Und seit Ende März stehen diese Listen fest. Seit Ende März steht also fest, welche Namen auf den Wahlzetteln zu sehen sein werden. Diese Namen bekommt man da nicht mehr runter. Selbst wenn also die AfD versucht hätte, Krah zum Rückzug zu zwingen, was sie nicht getan hat, wäre er auf Platz 1 der Liste für die Europawahl geblieben. Allerdings wird Herr Krah die Rolle als Spitzenkandidat jetzt nicht mehr ausfüllen oder zumindest nicht mehr so wie ursprünglich geplant. Er soll jetzt beim Europawahlkampf nicht in dem Ausmaß in Erscheinung treten, das man vielleicht mal angedacht hatte. Es wird kein Wahlkampfvideo geben, keine Plakate mit seinem Gesicht, keine Flugblätter. Man könnte also sagen, die AfD versteckt ihren eigenen Spitzenkandidaten. Die Befürchtung im Parteivorstand war, er könnte dann mehr Schaden anrichten, als Wähler zu motivieren. Jetzt am Samstag ist der Wahlkampfauftakt mit den Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla in Donaueschingen. Und auch da wird Krah nicht auftreten.
Wenn auch Sie eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast@sz.de. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. In den USA gibt es gerade heftige pro-palästinensische Demos und Protestcamps an vielen Universitäten. Die Stimmung wird dabei zunehmend aggressiv. In Los Angeles hat die Polizei mehr als 90 Menschen festgenommen. Mehr als 100 Festnahmen gab es auch in Texas und in New York. Jüdische Studierende berichten, dass sie sich von den Protestlern bedroht und eingeschüchtert fühlen. Andere berichten von antimuslimischem Rassismus. Mike Johnson, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, hat am Mittwoch sehr deutlich Stellung bezogen. Bei einem Besuch an der Columbia University hat er den Rücktritt der Uni-Präsidentin gefordert, weil sie zu wenig gegen die Proteste unternehme. Und er hat den jüdischen Studierenden und dem Staat Israel seine Solidarität zugesichert.
Neither Israel nor these Jewish students on this campus will ever stand alone.
2017, vor 7 Jahren also, hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine flammende Rede für Europa gehalten. Er hat sich für mehr europäische Souveränität ausgesprochen. Eine Antwort aus Deutschland auf die Rede gab es damals nicht. Jetzt hat Macron kurz vor der Europawahl seine Rede mit drastischen Worten erneuert.
De grande transformation et mon message d'aujourd'hui est simple.
Meine Botschaft heute ist einfach, sagt Macron. Er zitiert den französischen Philosophen Paul Valéry. Der sagte am Ende des Ersten Weltkriegs, dass, Zitat, wir von nun an wussten, dass unsere Zivilisationen sterblich waren, Zitat Ende. Europa, sagt Macron weiter, müsse stärker für seine Interessen eintreten und sich von Abhängigkeiten befreien, sei es von den USA, China oder Russland. Die Devise müsse lauten Europe first, Europa zuerst. Bundeskanzler Scholz hat zumindest in einem Beitrag bei X auf die Rede reagiert. Sie enthalte, Zitat, gute Impulse. In Kiew war die Erleichterung sehr groß. Nach monatelangem politischen Streit in den USA hat sich der Kongress auf ein großes Unterstützungspaket für die Ukraine geeinigt. Knapp 61 Milliarden Dollar erhält das Land an militärischer Unterstützung. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky hat betont, die Hilfe sei für die Ukraine überlebenswichtig. Und auch US-Präsident Joe Biden findet große Worte. Das Paket werde Amerika sicherer machen. Es werde die Welt sicherer machen und es setze die amerikanische Führung in der Welt fort. Jeder solle das wissen. Nachdem wir auf die letzte Woche geblickt haben, schauen wir jetzt auf das, was in der kommenden Woche wichtig wird. Und das hat sich Maya Görz angeschaut, meine Kollegin.
Am Montag beginnt in Stuttgart ein großer Prozess um die Gruppe Reuß. Das ist eine Gruppierung innerhalb der Reichsbürgerszene rund um Heinrich der 13., Prinz Reuß, die staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam stürzen und durch eine neue Staatsform ersetzen wollten. 2022 fand gegen die Gruppe einer der größten Antiterror-Razzien der deutschen Geschichte statt. Dabei wurden auch große Waffenarsenale gefunden. Vor Gericht stehen jetzt 27 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe, darunter eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und ein früherer Bundeswehroffizier. Weitere Prozesse werden in München und Frankfurt stattfinden. Die Verfahren dürften noch sehr lange dauern.
Wenn Sie zu den Hintergründen um die sogenannte Gruppe Reuß noch mehr erfahren wollen, dann können Sie auch die aktuelle Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema hören. Die Folge habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Maya, was ist denn außerhalb von Deutschland noch los nächste Woche?
Am Donnerstag wird in London ein neuer Bürgermeister und in 107 britischen Kommunen gewählt. Bei den Wahlen wird besonders auf die konservative Partei des Premierministers Rishi Sunak geguckt. Es sieht nämlich gerade danach aus, dass sie ziemlich viele Stimmen verlieren werden.
Die Wahl ist also dann wahrscheinlich auch einfach so ein Test, wie Sunak dasteht vor der britischen Bevölkerung gerade. Aber mal weg von der Politik, was steht denn nächste Woche Außerpolitisches an?
Am Freitag wird in Berlin der deutsche Filmpreis Lola verliehen. Damit werden die besten deutschen Filme und Filmschaffenden in 17 Kategorien ausgezeichnet. Die meisten Nominierungen, nämlich gleich 9, hat der Film Sterben bekommen. In dem dreistündigen Drama unter der Regie von Matthias Glasner geht es um den Umgang mit dem Thema Tod innerhalb einer Familie. Für das Drehbuch zum Film wurde Glasner bei der diesjährigen Berlinale schon mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet.
Danke für deine Vorschau, liebe Maya. Haben Sie auch die Bilder unseres Bundespräsidenten gesehen auf seiner Reise in der Türkei? In der Residenz des deutschen Botschafters dort hat Frank-Walter Steinmeier einen Dönerspieß aufstellen lassen und daran rumgeschnitten. Es sollte eine nette Geste sein, der Döner als verbindendes Element zwischen Deutschland und der Türkei. Aber, so viel kann man sagen, der Plan ist ganz schön nach hinten losgegangen. Aus der deutsch-türkischen Community kommt viel Kritik. Sie fühlen sich herablassend behandelt, auf ein Klischee reduziert. Über Steinmeiers Döner und warum ihn so viele verletzend finden, darüber hat mein Kollege Raphael Geiger geschrieben. Er berichtet für die SZ aus der Türkei. Seinen Kommentar finden Sie in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende.